So. Zunächst mal guten Tag. Dann eine Ansage. Am Freitag in 3 Tagen werde ich von Janosch Rieger vertreten. Jetzt erwarte ich ihn. Oh. Und zweite Ansage, es gibt das Lernzentrum. Also wer noch nicht das Lernzentrum kennengelernt hat, sollte, angeblich gibt es noch Leute, sollte mal versuchen reinzugucken. Ist im 4. Stock in diesem Hochhaus, dem Mathematikhochhaus, Robert-Meyer-Straße 10, Ecke Gräfstraße, hinsichtlich Aufgabenbearbeitung und ja, überhaupt Sachen zusammen machen und sowas alles. Und die dritte Ansage war, ja genau, also das neue Übungsblatt, was gestern Abend im Netz erschienen ist, hat 2 Runden gemacht. Also die erste Runde, die erste Version dieses Übungsblatts ist eine Nummer schwieriger als die zweite. Also wer die erste machen will, einverstanden, kann sie gerne machen. Aber die zweite reicht völlig aus. Die zweite ist so gegen Mitternacht erschienen. Die erste irgendwie so gegen 20 Uhr oder so. Die eine Aufgabe ist leichter geworden. Das müssen Sie rausfinden. Die anderen sind dafür nicht schwerer geworden, also die sind unverändert geblieben. Also das war die Aufgabe mit der Parallelogramm-Identität. Genau. Also jetzt machen wir weiter mit Vektorräumen, Skalarprodukten und so weiter. War ja schon kurz eingeführt und Skalarprodukt. Ach so, ich werde im Folgenden, wie gesagt, meistens reelle Vektorräume betrachten, nur hin und wieder mal einflechten. Das geht genauso für C. Skalarprodukt, um das gleich mal vorzuführen, geht ebenfalls für C, aber eben nicht ganz genauso. Und um das nicht durcheinander zu bringen, also ein Skalarprodukt ist eine Verknüpfung. 2 Vektoren aus V wird eine reelle Zahl zugeordnet mit genau. Die symmetrisch ist, die sich so verträgt mit diesen Vektorraumgeschichten, dass ich V muss ich jetzt nehmen. Und außerdem so, das waren die Eigenschaften SP1 bis SP3, da stehen nur noch mal kurz wiederholt. Und die andere Eigenschaft waren die eigene Norm. Einen Moment. Mit also größer gleich 0. Und 0 genau dann, wenn ich im Element 0 des Vektorraums bin. Ich mache hier nochmal die kleinen grünen Vs dran, beziehungsweise R, also die 0 in den reellen Zahlen und die 0 im Vektorraum. Dann man kann reelle Vielfache rausziehen und man hat diese Dreiecksungleichung. Die Länge einer Summe zweier Vektoren ist immer kleiner gleich der Summe der Längen. Ich habe jetzt noch nicht dazu geschrieben, wer hier von wo ist. Also im Moment, diese ganzen Sachen sind allesamt... Moment, ich schreibe hier nochmal Namen dazu. Und das ganze Zeug hier ist, machen wir einen kleinen Kasten, für alle U, V und W aus dem Vektorraum und Lambda müssen aus R sein. In die reellen Zahlen, ja. Hm? Nee, das war die Vektorraum, die skalare Multiplikation. Im Vektorraum kann ich verlängern sozusagen. Dieses hier dagegen ist tatsächlich etwas anderes. Also ich ordne eben zwei Vektoren in gewisser Weise sowas wie einen Winkel zu. Also lassen Sie es dabei, bei sowas wie einen Winkel, ja? Ist kein Winkel, aber trotzdem. So, das war eine Norm, das war ein Skalarprodukt. So, und dann hatten wir letztes Mal ausgelassen den Beweis von dem Satz mit der Cauchy-Schwarz-Ungleichung. Also wenn ich einen Vektorraum mit Skalarprodukt habe, reell, ne, sage ich nicht nochmal dazu, ich schreibe jetzt nochmal dazu, dass das eben manchmal auch unter dem Namen Prä-Hilbert-Raum läuft, also nicht erschrecken, wenn sowas auftaucht. Also ich werde das nicht verwenden, aber in der Literatur taucht das Wort häufiger mal auf. Ja, und dann ist die Aussage, dass das Quadrat von UV kleiner gleich Quadrat, also Quadrat von U mal Quadrat von V ist in einem gewissen Sinne. Und Gleichheit gilt genau dann, ja, wenn das eine ein Vielfaches vom anderen oder das andere ein Vielfaches vom einen ist, in dem Moment, in dem beide ungleich 0 ist, ist das äquivalent. In dem Moment, in dem 1 0 ist, muss man vorsichtig sein. Und ich wähle jetzt eine Formulierung, die ein bisschen komisch aussieht. Also Gleichheit gilt genau dann, wenn aus Alpha U plus Beta V gleich 0 für Alpha Beta aus R schon Alpha gleich 0 oder Beta gleich 0 folgt. Nee, Moment, Blödsinn, das habe ich jetzt falsch gesagt. So rum. Ich habe es genau falsch rum gemacht. Also wenn es Alpha Beta aus R gibt, so rum ist die Formulierung, wenn beide ungleich 0 sind, okay, dann ist U gleich minus Beta durch Alpha mal V, beziehungsweise umgekehrt. Wenn eins von beiden 0 ist, ist das die bequemste Definition. Okay, irgendwann muss man sich trennen. Also die Sprechweise in der linearen Algebra wäre, dass die beiden Vektoren u und v nicht linear unabhängig sind oder linear abhängig, wenn man will. Okay, also der Beweis ist nicht so schlimm, benutzt aber einen geschickten Trick. So, jetzt gucke ich mir erstmal die Situation v gleich 0 an, im Vektorraum. Und dann kann ich das so schreiben. V ist die 0 im Vektorraum und dann ist sie zugleich auch 0 aus R multipliziert mit V. Und dann kann ich UV schreiben als U 0 mal 0. Jetzt lasse ich die grünen Zeichen mal weg. Kann dann die eine 0 rausziehen. Und das ist, hier steht eine 0 mal eine reellen Zahl, ist halt 0 aus R. Ja gut, und für v gleich 0 folgt also diese Aussage, weil rechts steht ein Produkt von UU, das ist größer gleich 0, VV ist auch größer gleich 0. Okay, das Produkt ist also auch größer gleich 0. Tatsächlich ist rechts auch 0, aber egal, mehr will ich ja gar nicht. Links steht auf jeden Fall 0. So, jetzt nehme ich V ungleich 0. Und jetzt verwende ich den Trick. Jetzt nehme ich eine reelle Zahl. Und wie gesagt, jetzt kommt der Trick. Verwerte, dass ein Skalarprodukt die Eigenschaft hat, auf gleichen Werten größer gleich 0 zu sein. Also ich nehme als gleiche Werte gerade U minus Lambda mal V. U minus Lambda mal V. Das geht jetzt noch weiter, natürlich. Jetzt multipliziere ich das aus. Also U mal U. Also ich benutze jetzt diese zweite Eigenschaft da in der Zeile mehrmals hintereinander. Also ich ziehe das auseinander in U minus Lambda V minus Lambda V, U minus Lambda V, dann das nächste nochmal. Das rechne ich jetzt in 1 durch. So, und zum Schluss kommt nochmal minus Lambda V minus Lambda V. Das ist plus dieses, weil sich die Vorzeichen wegheben. Das ist also UU minus 2, jetzt benutze ich die Vertauschbarkeit hier und das rausziehen. Hier das auch, plus Lambda Quadrat mal VV. Einfaches Rechnen. So, jetzt kommt eigentlich der... Jetzt, das gilt für jedes reelle Lambda. Jetzt wähle ich ein spezielles. Und dass man dieses nimmt, na gut. Dann nehme ich gerade UV geteilt durch VV. Und bemerke, ich habe ja V ungleich 0 angenommen. V ungleich 0, dann ist natürlich auch das Skalarprodukt von V mit sich selbst ungleich 0, sodass ich hier teilen darf. Kein Problem, das ist eine reelle Zahl, ungleich 0. Okay, ich schreibe das 0 ab. 0 kleiner gleich. UU. Und jetzt setze ich das Lambda ein. Minus 2 mal. Gut, da steht halt Lambda mal. Und das Lambda ist UV durch irgendwas. Also steht hier einmal UV Quadrat. Geteilt durch VV. Das ist einfach das hier vom Lambda. Plus, so, und jetzt das Ganze nochmal angewandt, dann steht da oben U mal V Quadrat, dieses hier, mal VV, geteilt durch VV Quadrat. So, und jetzt kürzen sich hier VV und VV Quadrat einmal weg, nicht? Sodass ich stehen habe, zweimal dieses hier, plus, also nee, minus zweimal dieses hier, plus einmal dieses hier nach dem Wegkürzen. Schreibt es mal so. Sodass stehen bleibt 0 kleiner gleich UU minus UV Quadrat durch VV. So, und jetzt multipliziere ich das VV hoch. 0 kleiner gleich. VV ist eine positive Zahl. Brauche ich jetzt an dieser Stelle, dass das VV echt größer 0 ist, damit ich mir die Vorzeichen hier nicht kaputt mache. Ja, und jetzt schreibe ich das einfach um, indem ich das wieder rüberbringe. UV Quadrat kleiner gleich. UU mal VV. So, das war's. Das ist gerade die Behauptung, das ist der Stern da oben. Achso, langsam, Entschuldigung, das war's noch nicht. Jetzt kommen natürlich die ganzen anderen Fälle. Das ist auf jeden Fall der Stern. So. Jetzt muss ich noch hier diese Gleichheit genau dann verwursten. So, dazu schreibe ich zunächst mal, wenn U ungleich Lambda V ist, dann ja, dann ist U minus Lambda V, das ist dann ungleich 0 natürlich. Denn U ist ja ungleich Lambda V. Und aus diesem Grund habe ich da echte Ungleichung. Wegen der Eigenschaften des Skalarprodukts. Ja, und jetzt mache ich das Ganze hier nochmal. Benutze nur an dieser ersten Stelle, dass ich dann 0 kleiner habe. Steht 0 kleiner, ich ziehe alles durch, das geht alles durch, hier mit einem kleiner, hier mit einem kleiner, da auch mit einem kleiner, sodass zum Schluss da auch ein kleiner stehen bleibt, sodass also mit obigen Überlegungen, wenn man das schreibt, stehen sie halt wirklich oben, hier stehen sie halt links. UV Quadrat kleiner UU mal VV folgt. So. Jetzt nehme ich den letzten Fall noch, also ich nehme an, dass es Alpha, Beta gibt, derart, dass nicht beide gleich 0 sind und dass das der Fall ist. Ich schreibe das mal wieder kurz, Alpha mal Beta. Das habe ich zum Beispiel ganz falsch geschrieben. Hier folgt, dass beide ungleich 0 sein müssen. Also, was will ich haben? Alpha plus Beta ungleich 0. So. Dann muss mindestens 1 ungleich 0 sein. So, noch eine andere Schreibweise für diesen Sachverhalt. Das Paar Alpha Beta ist nicht gleich dem Paar 0, 0. Ja gut, dann ist Alpha ungleich 0 oder Beta ungleich 0, mindestens eins von beiden. Im Fall Alpha ungleich 0, kann ich dann schreiben, U ist gleich, jetzt muss ich das richtig machen, minus Beta durch Alpha mal V. Ich darf durch Alpha teilen. Und UV Quadrat ist dann also gleich minus Beta durch Alpha V. V zum Quadrat. Ja, und das kann ich dann rausziehen. Beta durch Alpha zum Quadrat mal V, V zum Quadrat. Und das kann ich wieder umschreiben in minus Beta Alpha mal V minus Beta Alpha V mal VV. Also ich habe das eine VV hier genommen und da rechts nochmal hingeschrieben und dann das andere VV genommen und das nochmal so hingeschrieben. Ja, wenn ich hier das minus Beta durch Alpha rausziehe aus beiden, kommt gerade wieder Beta durch Alpha Quadrat raus und das VV bleibt stehen. So, und das ist dann, weil U gerade gleich minus Alpha minus Beta durch Alpha mal V ist gleich UU mal VV. So dass ich in diesem Fall Alpha ungleich 0 Gleichheit kriege von den beiden. Und entsprechend, das möchte ich jetzt nicht nochmal ausführlich hinschreiben, analog im Fall Beta ungleich 0, da schreibe ich halt einfach alles rum. So, jetzt haben wir also die Cauchy-Schwarz-Ungleichung. Hoffentlich widerspricht niemand mehr. Also, dieses hier ist, naja, Stern muss nicht unbedingt mit drin sein. Dieses ist eine Version der Cauchy-Schwarz-Ungleichung, die in einem gewissen Sinne die allgemeinste ist und nicht die, die sich merken sollten. Die kommt gleich. So, ich will noch mal so ein bisschen drauf rumreiten. Dieser Satz macht fast keine Voraussetzungen sozusagen. Also der gilt in einem beliebigen Vektorraum V, über den nichts anderes gesagt werden muss, als dass es ein Skalarprodukt gibt. Reeller Vektorraum, ja. Das muss kein R auch N sein, das muss nichts besonders Spezifisches sein. Ich brauche bloß die Vektorraumeigenschaften plus Skalarprodukt. Und das könnte ganz nützlich sein, sowas hier sehen zu können. Gut. Das noch nicht? Okay, ich versuche hier. Die will ich da vorne rechts will ich sie gerne noch stehen lassen, weil ich das gleich noch mal brauche. Ja, Sekunde. Wo ist denn der Stock hier? Ja. Hier, ja? So, dann nehme ich eins der beiden VVs hier. Das ist das. Das andere VV schreibe ich mit diesem Beta durch Alpha Quadrat zusammen. Und form das, also ziehe die Beta durch Alphas wieder rein. Ob ich die jetzt mit Minus oder mit Plus reinziehe, ist egal, weil ich mit dem Quadrat hebt sich das Minus wieder auf. Okay? So dass ich habe damit die Gestalt, dass ich die dann als UU identifizieren kann. Ja? So, jetzt müssen wir einen Sprung machen. Jetzt habe ich die ganzen Normen wieder weggewischt und ich schreibe jetzt kurz ein Vektorraum mit Skalarprodukt. So, und wann immer man einen Vektorraum mit Skalarprodukt hat, dann hat er durch das Skalarprodukt eine Norm, die schreibe ich jetzt hin. Und wenn man von einem Vektorraum mit Skalarprodukt spricht, dann nimmt man eigentlich immer diese Norm, die jetzt gleich kommt. Und redet gar nicht mehr wieder von einem normierten Vektorraum, weil ein Skalarprodukt-Vektorraum ist immer normierter dadurch. So. Aha, jetzt kommt der Satz nochmal. Gut. Ja, die Aussage ist einfach, ich muss... U nehmen und dann nehme ich das Skalarprodukt von U mit sich selbst und ziehe daraus die Wurzel, also die reelle Quadratwurzel. Und das definiert eine Norm auf V. Ja, und die heißt sinnvollerweise die durch das Skalarprodukt induzierte Norm. Ups, jetzt müssen wir noch mal schreiben können. So, jetzt sind natürlich die ganzen Normeigenschaften weg. Ja, jetzt zu zeigen ist jetzt, dass diese Setzung hier tatsächlich eine Norm ist. Also, was zu zeigen ist, ist, dass die Norm größer gleich 0 ist. Na gut, ich ziehe halt eine Wurzel aus einer nicht negativen Zahl. Das ist größer gleich 0. Das war die Eigenschaft, die Norm ist größer gleich 0 in 1. Ja, die nächste Eigenschaft ist, dass habe genau dann 0, also die Norm ist genau dann 0, wenn der Vektor 0 ist, folgt N2. Das ist gerade N2, oder gibt es N2? So, die nächste Eigenschaft war, ich kann U mit irgendeiner reellen Zahl multiplizieren. Und dann verhält sich die Norm so, dass ich das, den Betrag der reellen Zahl rausziehen kann. Das ist auch wieder schnell hingeschrieben. Ja, Norm von Lambda mal U. Okay, ich muss halt die Wurzel ziehen aus Lambda mal U. Lambda mal U-Skalarprodukt. Ja, das Lambda ziehe ich halt jeweils raus aus den beiden hier. Das ist also die Wurzel aus Lambda Quadrat mal UU. Ja, jetzt die Wurzelrechnung funktioniert ja vernünftig auf nicht negativen Zahlen, reellen Zahlen. Da kommt halt gerade raus Betrag Lambda mal Norm U. Das ist N3. So, bleibt die Dreiecksungleichung. Aus der Cauchy-Ungleichung. Die Dreiecksungleichung war ja Norm U plus V, kleiner gleich Norm U plus Norm V. So, jetzt nehme ich die Cauchy-Ungleichung. Cauchy-Schwarz-Ungleichung. Das ist der Satz, der da oben steht. Ich schreibe es nochmal hin. Satz 1, 6, 3. Jetzt brauche ich das aber. Dann nehme ich mir zwei Elemente U und V des Vektorraums, UV aus V. Ja, ich nehme jetzt U mal V und jetzt nehme ich davon den Betrag Das ist kleiner gleich Wurzel aus u mal u mal v mal v. Ja, das ist für den Betrag gilt. Ich kriege es durch Wurzelziehen aus dem Betrag, Entschuldigung, durch Wurzelziehen aus dem Quadrat. Und das Wurzelziehen aus dem Quadrat gibt mir den Betrag. Ich kriege ja immer die positive oder die nicht negative. Das ist die Cauchy-Schwarz-Ungleichung. Und das ist das gleiche wie Norm U. Und das ist Norm U mal Norm V. So, das ist noch nicht die Dreiecksungleichung, nicht? Das ist Skalarprodukt von U mal V kleiner gleich Norm U mal Norm V. Das ist die Form der Cauchy-Schwarz-Ungleichung, wie man sie meistens benutzt. Skalarprodukt kleiner gleich Norm, Produkt der Norm. Na. So, jetzt schreibe ich U plus V Quadrat. Das ist U plus V mal U plus V, Skalarprodukt. So, mal sehen, ob ich das hier noch hinkriege. Das ist gleich. Ich multipliziere aus UU plus 2 mal UV. Ich habe das gleich auseinandergetüdelt, also V mal U und U mal V, Skalarprodukt jeweils, sind ja immer gleich. Ich kann sie ja vertauschen, sodass ich hier 2 mal UV kriege plus VV. So, das ist gleich. Also hier steht die Norm U Quadrat. Hier steht die Norm V Quadrat. So, jetzt schätze ich das 2 UV, was hier in der Mitte steht, erstmal ab gegen den Betrag von 2 mal U mal V. Ja, das ist ja auf jeden Fall der Betrag von irgendeiner Zahl, ist immer größer gleich der Zahl. So, und dann verwende ich diese Ungleichung für den Betrag an, die da steht. Also insgesamt kleiner gleich plus 2 mal Norm U mal Norm V. So, und damit kriege ich, dass das ist, passt jetzt kaum noch hin, aber das kann man wohl sehen, dass das Norm U plus Norm V in Klammern zum Quadrat ist. So, die können jetzt weg. Allerdings, ja. So, jetzt, ich meine, dass man jetzt noch die Wurzel zieht, ohne die Ungleichung zu verändern. Macht nichts. Gut. So kriegt man also in jedem Skalarproduktraum eine Norm. Also ich schreibe das nochmal als Folgerung. Das ist mehr eine Wiederholung. Also jeder Innenproduktraum ist automatisch ein normierter Raum mit der induzierten Norm. So, und für diese Norm, die induzierte Norm, gilt zudem die Cauchy-Schwarz-Ungleichung in der Form, in der sie eben schon da stand. Ja, die ursprüngliche Cauchy-Schwarz-Ungleichung hieß ja U mal V, kleiner gleich U, mal V. Ja, und weil wir das jetzt einfach als Norm geschrieben haben, sieht das jetzt so aus. Und jetzt kann man halt auch noch sagen, schön, wenn ich hier minus U nehme statt U, kriege ich ja minus von dem. Die Norm von minus U ist gleich der Norm von U. Ein Vielfaches um minus 1 und das zieht sich raus. Sodass ich da auch problemlos gleich das hier schreiben kann. So, das gilt für alle U und V aus V. Und das ist die Form der Cauchy-Schwarze Ungleichung, die man wirklich braucht. So, jetzt kann man sich natürlich fragen, schön, da haben wir jetzt eine Menge Buhai gemacht, um Normen zu definieren aus Innenprodukträumen. Ist jede Norm eventuell schon von einem Skalarprodukt induziert? Nicht? Könnte man ja fragen. Die Antwort ist in Aufgabe 27 gegeben. Sie lautet nein. Also ich schreibe es hier nochmal als Achtung. Und sobald ich keine skalarproduktinduzierte Norm habe, gibt es natürlich auch keine Cauchy-Schwarz-Ungleichung, weil die eine Ungleichung für ein Skalarprodukt ist. Also ich schreibe es ein bisschen schlampig, nicht jeder normierte Vektorraum kommt von einem Skalarprodukt. Natürlich nicht jede Norm eines normierten Vektorraums ist induziert durch ein Skalarprodukt. So, jetzt ein paar Beispiele. Und zwar die euklidischen Räume. Dann nimmt man halt R auch N. Und für zwei Elemente aus R auch N, ich nehme die X und Y hier, kriege ich einfach XK mal YK. Das hatten wir schon. Naja, und die induzierte Norm. Ich schreibe da gleich nochmal Indizes unten dran. Norm x ist dann gerade Wurzel aus, genauso wie es da oben stand. Wo steht's? Da oben Wurzel aus. Skalarprodukt von x mit sich selbst. Skalarprodukt von x mit sich selbst bedeutet, ich habe xk mal xk. Also ist das Summe k gleich 1 bis groß n xk Quadrat. So, und jetzt, ja, in dem Buch von Auerbach wird die auch als E-Norm bezeichnet. Ich schreibe das mal so dran, für euklidisch. Das ist aber keine übliche Bezeichnung. Üblicher ist also die Bezeichnung 2-Norm. Das 2 bezieht sich hier auf hoch 2 und die Summe dann hoch 1,5. Dass man das jetzt für andere Zahlen auch machen kann, also hier zum Beispiel hoch 9. Und Summen neunte Wurzel nehmen und so weiter, ja. So, Moment. Ist die euklidische Norm. So, und diese Norm, sorry, soll ich nicht einschalten? Diese Norm entspricht dem, was man sich sowieso eigentlich vorstellt. Wenn ich hier mal R2 hinmale und mal annehme, Sie sind im Nullpunkt oder einem anderen Punkt, Sie wollen hier hin, sind mitten im Gelände oder sowas, ja, dann ist der Weg, den Sie hier gehen können, dieser Weg und die Länge dieses Weges ist gerade die euklidische Norm. So, ich schreibe jetzt hier noch eine kurze Notiz hin. Für diese 2-Norm oder euklidische Norm gilt insbesondere, ja, wenn immer ich ein x aus R hoch n nehme, dann ist also der Kater-Eintrag von x und der Betrachter davon. Naja gut, das ist kleiner gleich der Norm. Ich schreibe es gleich mal hin. Und das ist kleiner gleich Summe k gleich 1 bis n xk Betrag. Ach so, hier wollte ich einen anderen Buchstaben nehmen, um das k nicht durcheinander zu bringen. Ich nehme mal ein j. So. Also für jeden Eintrag gilt das. Okay, ich begründe das nochmal. Also zunächst mal xk Betracht zum Quadrat. Das ist natürlich das gleiche wie xk Quadrat. Und das ist kleiner gleich Summe j gleich 1 bis n xj Quadrat. Naja, klar, das xk Quadrat taucht hier auf und ich nehme noch ein paar dazu. So, und das ist die 2-Norm zum Quadrat. Und das gibt die erste Ungleichung. Also dieses hier. Die zweite Ungleichung x² ist dieses hier. So, und jetzt nutze ich wieder, dass man da xj Betrachtquadrat schreiben kann. Und das ist kleiner gleich Summe j gleich 1 bis n xj Betracht zum Quadrat. Das kann man präzise machen mit Induktion, was ich nicht machen will hier. Oder man macht es unpräzise und sagt halt, hier in diesem Quadrat tauchen auf jeden Fall die Summen all dieser Quadrate auf. Nicht xj mal xj taucht überall mal auf. So, und dann taucht noch viel anderes Geschlums auf, nämlich xj mal xk. Und das sind alles, also alles mit Beträgen. Hier tauchen also noch viele nicht negative Terme dazu auf, sodass ich auf jeden Fall mehr kriege hier als da. Wie gesagt, präzise kann man es, wenn man will, mit Induktion machen. Aber die Idee ist hoffentlich soweit sichtbar. Also zeigt man etwa mit Induktion, wenn man es denn nicht glaubt. So, jetzt hatten wir auch n die euklidische Norm. Ja, im RN gibt es neben der euklidischen nicht nur eine oder zwei, sondern viele weitere Normen. Die jede für sich ihre Bedeutung haben, aber naja gut, wichtig sind vor allen Dingen zwei. Die Unendlich-Norm, die ja bei Auerbach auch x, Moment, wie heißt sie da, n heißt? Bitte? Ah ja, das stimmt. Habe ich vorübergehend ausgelassen, kommt gleich. Weil ich erst diese Beispiele bringen wollte. In dieser Schreibweise habe ich erst noch was anderes gemacht. So, ach, wir machen einfach Folgendes, ich nenne das 166 und dann nenne ich das andere 167. Und wenn ich dann irgendwann zitiere und das nicht stimmt, selber schuld. So, also diese Unendlich-Norm würde bedeuten, ich nehme das Maximum der Beträge der Einträge. Also die Maximum- oder manchmal auch Supremumsnorm. Hier wird das immer ein Maximum sein im RochN. Aber es gibt allgemeinere Versionen von Supremumsnormen, wo hier ein Supremum steht, mit der gleichen Konstruktion, wo aber das Maximum nicht angenommen werden muss. Aber hier, wie gesagt, Maximum ist in Ordnung. Und die 1-Norm, bei Auerbach Betragssummennorm, also mit B gekennzeichnet, ist gleich Summe k gleich 1 bis n xk Betrag. Und dann sollte ich das auch konsistent trennen hier. So, und bei dieser unendlichen Norm ist es nicht ganz so einfach, die sich vorzustellen als eine Abstandsfunktion. Aber bei der 1-Norm kann man sich das einigermaßen vorstellen, wenn Sie sich mal vorstellen, dass Sie nicht mehr einfach irgendwo im Gelände sind, sondern zum Beispiel in der Stadt. In der Stadt, wo Straßen laufen. Hier, 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 hier und so weiter. Und Sie wollen jetzt von, wieder mal, wie vorher auch, von, das war eben grün, macht nichts, von hier nach da. So, weil Sie nicht im Acker stehen, im Gelände, können Sie nicht so laufen. Sondern Sie müssen anders laufen, Sie müssen um die Häuser rumlaufen. Nicht? Ja, und das heißt, Sie haben die Möglichkeit, zum Beispiel hier zu gehen. Wie lang ist der Weg? Naja, hier die x1-Länge plus die x2-Länge. Nicht? Also x1-Länge plus x2-Länge. So, Sie können hier aber anders als im Gelände, wo es einen eindeutigen schnellsten oder kürzesten Weg gibt, natürlich andere Wege gehen. Hier können Sie zum Beispiel auch hier gehen, da. Oder wenn es schöner ist, zum Beispiel so. So. Bitte? Nee. Nee, ist immer gleich lang. Die Summe aller Wege, die ich nach oben gehe, gibt immer dieses hier. Und die Summe aller Wege, die ich nach rechts gehe, gibt auch, ich sollte keine Kreise machen. Gut. Okay? Also sobald ich mal vor- und zurücklaufe, ist es vorbei. Dann ist es nicht mehr der kürzeste. So, und diese Norm, die hier unten steht, kann man sich sinnvollerweise Entfernungen in Städten vorstellen. Funktioniert natürlich nur, wenn man quadratische Straßenmuster hat. Ich habe jetzt gesagt, nur, ich meine, es geht auch mit Schiefen, aber also wenn die so leicht schräg sind. Aber naja, gut, aber Sie sollten keine Kreise machen, sowas. Gut, und die heißt auch gerade weil man rechtwinklige Wege gehen muss, Manhattan-Norm. So, bevor ich jetzt hier umblättere, komm noch wieder runter, will ich jetzt hier noch, okay, damit. Nicht so viele Uneindeutigkeiten mit Sternen gibt.
Ja.
Also ich behaupte hier einfach, dass das Normen sind. Das will ich auch nicht nachrechnen oder nicht vorrechnen. Das überlasse ich Ihnen. Es ist auch nicht so schlimm. Aber ich will bemerken, dass aus dieser Doppelsternungleichung, die da oben steht, folgt. Okay. Auf der linken Seite steht xk Betracht kleiner gleich euklidische Norm. Für jedes k. So, dann ist es auch für das Maximum aller xks so, nicht? Also folgt, dass die unendlich Norm kleiner gleich der 2-Norm ist. Und da rechts steht ja sowieso die 1-Norm. Bitte?
Steht die absichtlich falsch folgt?
Ah, nee. Es folgt halt richtig. Also doppelt, nicht? Soll ich nochmal hinschreiben? Oder das wegmachen und nochmal hinschreiben. Okay, gut. So, jetzt wollte ich noch (1, 6, 7) hinschreiben, also wieder allgemein. Achso, halt, das wollte ich jetzt noch kurz kommentieren. Ja, der Weg durch eine Stadt ist halt immer länger als der Weg übers Feld. Und dieser Weg hier, ja, der ist nicht wirklich mit einem Abstand oder schwierig mit einem Abstand zu in Verbindung zu bringen. Denn da ignoriere ich alle Entfernungen, abgesehen von der längsten, also von der größten Komponente. So, und dass das eine Norm definiert, muss man sich halt überlegen, dass das wirklich nur auf die größte Komponente ankommt. So, neue Nummerierung, 1, 6, 7 Folgerung. Also ich nehme allgemeine Norm und allgemeinen Vektorraum. Und was weiß ich, was noch alles allgemein ist, also alles reell. Ja, dann kann ich U plus V Norm kann ich abschätzen. U minus V kann ich auch abschätzen. Kleiner gleich U minus W plus W minus V. Gut, das ist gar nicht schlimm. Man muss halt nur geschickt einsetzen. Und das ist, ich weiß nicht, ist vielleicht schon mal aufgetaucht oder auch nicht, jedenfalls so einer der ganz fundamentalen Tricks für Abschätzungen, Null addieren. Minus W plus W, ich meine die richtige Null natürlich, in diesem Fall minus W plus W addieren. Und jetzt die Dreiecksungleichung anwenden. Na gut, ich mache hier nochmal Klammern hin. Weil es ja egal, wie ich das klammere, der Deutlichkeit halber. Jetzt wende ich die Dreiecksungleichung auf die eingeklammerten Sachen an und dann steht es da. So, und als Interpretation ist dafür möglich, okay, eine Dreiecksungleichung. Dass, wenn ich einen Weg gehen will von U nach V, das ist der kürzeste Weg der schnellste, denn sobald ich einen Umweg mache über W, also von U nach W und dann von W nach V gehe, wird es länger. Und letztlich ist das eigentlich auch wieder die Dreiecksungleichung. So, und jetzt kommt noch eine Formulierung, die diese gesamten Sachen noch mal so ein bisschen verallgemeinert. Also ich nehme einen normierten Raum. Ja, dann gilt für alle U und V aus diesem Raum. So, ich habe mich gerade entschlossen, das auf die nächste Tafel zu schreiben. So, die Aussage ist, ich kann die Differenz von den Normen abschätzen. Ja, sogar noch besser, die Norm, Entschuldigung, den Betrag davon, also was Größeres, nach oben abschätzen durch Norm von U plus V und auch von Norm von U minus V. Also das heißt, das sind zwei Aussagen. Und das ist wiederum kleiner gleich Norm von U plus V. Das sind auch zwei Aussagen, nicht? Also U plus V kleiner gleich diesem und U minus V. So, und das ist so zusammengefasst alle möglichen Versionen von Ungleichungen. Also da stehen jetzt vier Aussagen. Hier zwei und da zwei. Okay, das ist aber alles undramatisch. Im Wesentlichen deshalb, weil Norm plus U und Norm minus U das gleiche sind. Also zunächst für plus. Ja, für plus ist die rechte Seite natürlich die Dreiecksungleichung. Also einfach N4. Okay, für die linke jetzt mit Plus, also Betrag U minus V kleiner gleich U plus V. Also, da schreibe ich erstmal U. Und dann addiere ich wieder 0. Das schreibe ich dann als U plus V minus V. So, das ist kleiner gleich U plus V plus minus, also nur minus V. Das ist die Dreiecksungleichung. Und das ist das gleiche wie U plus V Norm plus Norm V. So, und jetzt bringe ich die eine Seite rüber und bin fertig. So, Moment, was bringe ich jetzt rüber? Ich bringe das minus V rüber. So, jetzt mache ich das ganze Theater nochmal hier, aber mit V, addiere U und CU wieder ab und mache die gleiche Abschätzung und kriege dann durch Vertauschung von U und V dass auch V minus Norm U kleiner gleich U plus V ist. Ja, und da jetzt sowohl U minus V Norm als auch V minus U Norm kleiner gleich der gleichen nicht negativen Zahl rechts sind, ist auch der Betrag. So, das war die eine Ungleichungskette mit einem Plus drin und die zweite folgt ganz analog. Ja, jetzt muss ich für Minus in Anführungszeichen folgt. Indem man einfach I auf minus v anstelle von v anwendet. Ja, dann habe ich alles für minus v. Dann ist das Minuszeichen auf jeden Fall hier. Und hier benutze ich jetzt, dass die Norm von minus v natürlich wieder Norm von v ist. So, und das sind so ziemlich alle Dreiecksungleichungen, die man so finden kann, die verallgemeinerte. Das hilft jetzt nichts, man muss es sich trotzdem immer wieder im Detail angucken. Ne? Gut. Jetzt kommt noch ein bisschen was anderes, noch eine allgemeine Begrifflichkeit. Halt, bevor ich das sage, okay, ist alles wieder weg. Also die Unendlich-Norm oder Maximums-Norm und die 1-Norm, bei denen stellt sich dann die Frage, ob die von Skalarprodukten erzeugt sind. Wie gesagt, die Frage müssen Sie selbst beantworten. In Aufgabe 27 aus meinem Gerede können Sie aber die Antwort schon so ein bisschen ablesen. Ne? Also, noch zwei Begriffe. Ja, diese zwei Begriffe werden ganz oft nur für reelle Zahlen eingeführt. Sie sind aber sinnvoll, auch auf Vektorräumen. Und manchmal auch nützlich. So, eine Norm wird nicht benötigt, also ein Skalarprodukt dann erst recht nicht. So, und die Idee ist, der Hintergrund ist, man definiert Funktionen als gerade oder als ungerade. Und zwar gerade sind sie dann, wenn sie sozusagen rechts von 0 und links von 0 gleich aussehen. Also wenn f von x gleich f von minus x ist. Ungerade sind sie, wenn sie gerade gespiegelt sind. Also wenn f von x gleich minus f von minus x ist. So, dieses f von x gleich f von minus x kann ich definieren, sobald ich ein x mit einem Minuszeichen versehen kann. Also das geht nicht nur auf den reellen Zahlen, das geht auf den komplexen Zahlen, das geht in Vektorräumen. Darum hier die Definition im Zusammenhang von Vektorräumen, gebraucht, wie gesagt, wird es ganz vorwiegend für reelle Zahlen. Also ich nehme zwei Vektorräume. So, und jetzt gucke ich Funktionen von V nach W an. Allerdings vielleicht nicht von ganz V, sondern nur von der Teilmenge von V. Und die Teilmenge von V soll aber die Eigenschaft haben, dass sobald ich ein U in D habe, dass dann auch das Minus U in D ist. Also zum Beispiel im R2 wäre das so eine Menge. Dann habe ich gerade das Minus immer mit drin. So, will ich aber nicht mehr weitermalen. Kurz geschrieben kann man auch sagen, also wenn ich U spiegele, D spiegele, also minus D nehme, dann kommt das gleiche raus. Also minus D gleich D. So, kommt kein Punkt hin, sondern ein Komma. Aha, hätte ich da oben machen müssen, okay. Also ich gucke mir eine Funktion von d nach w an und die nenne ich gerade. Wenn f von u und f von minus u übereinstimmen für alle u. Und ungerade. Wenn f von u gerade minus f von minus u, beziehungsweise anders geschrieben, f von minus u gleich minus f von u ist. So, das ist kein großer Tiefsinn. Anmerkung, für die Definition von gerade, also für die Definition von ungerade, muss ich minus f von u bilden können, sonst ist es nicht sinnvoll. Das heißt, für ungerade brauche ich einen Vektorraum, für gerade muss ich nicht mal einen Vektorraum rechts haben. Ich muss nur in den Definitionsbereich minus u nehmen können. Und jetzt will ich noch drei Beispiele hinschreiben und dann ist Schluss. Also, der Betrag ist gerade, weil minus x-Betrag und x-Betrag übereinstimmen. Der Betrag von reellen oder komplexen Zahlen. Normen sind gerade Funktionen. Auch in einem allgemeinen V ist gerade. Also auf dem allgemeinen normierten V natürlich, sonst ist es nicht sinnvoll. X geht über nach x hoch n ist, ja, abhängig von n. Da kommt es eigentlich auch her. Sobald n gerade ist, steht hier ja ein Quadrat von irgendwas. Sobald n ungerade ist, ja, dann zieht sich das Vorzeichen durch. Da kommt es gerade her. Die n-te Wurzel, ja, die ist weder noch in gewisser Weise, nicht? Denn die n-te Wurzel ist nur für positive x definiert. Weder noch, weil nur für x größer gleich 0 definiert. Wenn man will, kann man aber für n ungerade ja das überall definieren und dann wäre sie wieder ungerade. So, jetzt was Interessanteres. So, ich nehme die Funktion auf R2, also R2 jetzt geschrieben als xy. So, Sie dürfen jetzt noch eine Sache sagen, gerade oder ungerade? Also es gibt nur zwei Möglichkeiten, gerade, ungerade. Egal, gibt es nicht. Okay, wer ist für gerade? Okay, wer ist für ungerade? Ja, wir leben in einer Demokratie, die Mehrheit hat recht. Sie ist ungerade. Minus x minus y muss ich betrachten. Das minus x ändert beim x Quadrat gar nicht. Und das y ändert aber das Vorzeichen. Okay, also wenn ich minus y einsetze, macht mir das hier das Minuszeichen weg. Okay? Okay, also dann bis Freitag mit Janosch Rieger.